Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Klaus hat ja letztens die Predigtreihe zum 1. Samuel-Buch begonnen und ich möchte sie gerne heute fortsetzen. Erinnert euch vielleicht, Elkanah hatte zwei Frauen, Peninna und Hannah. Peninna hatte Kinder, Hannah bekam keine Kinder. Und war dies nicht schon schmerzlich genug für Hannah, wurde sie zusätzlich noch von ihrer Nebenfrau gereizt mit kränkenden Reden. Hannah hätte gerne ein Kind gehabt, doch Gott der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Eines Tages war Hannah wieder in Silo, um dort anzubeten. Sie war sehr traurig, betete und weinte. Und sie legte vor dem Herrn ein Gelübde ab. Wenn Gott der Herr ihr einen Sohn schenken würde, dann wollte sie ihn für Gott lebenslang weihen. Und Gott der Herr erhörte ihr Gebet. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Samuel, was so viel bedeutet wie von Gott erhört. Und sobald Hannah ihn entwöhnt hatte, vielleicht als Samuel so 3 Jahre alt war, brachte sie ihn in das Haus des Herrn nach Silo zum Priester Eli. Dort übergab sie ihm dem Herrn, man kann auch übersetzen, stellte sie ihn auch dem Herrn zur Verfügung. Und der kleine Junge betete dort den Herrn an. Wir wollen nun heute und die nächsten Wochen darauf schauen, wie sich dieser Knabe Samuel dort entwickelte und schließlich zum Propheten wurde, der für das Volk Israel eine so große Rolle spielte. Doch vorher müssen wir noch einen Blick auf den Priester Eli und auf seine Söhne werfen. Eli versah seinen Dienst in Silo und sollte ja in den nächsten Jahren zur entscheidenden Bezugsperson für Samuel werden. Und deswegen möchte ich jetzt den Predigtext für heute Morgen lesen. 1. Samuel 2, die Verse 12 bis 26. Die Gottlosigkeit der Söhne Elis. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials, sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte: Man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Samuel aber diente vor dem Herrn, und der Knabe war mit einem leinenen Ephod umgürtet. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach: Der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Und der Herr suchte Hannah heim und sie wurde schwanger. Und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk euer böses Handeln, nicht doch meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Thema der Predigt heute Morgen lautet: Gottes Wort ernst nehmen. Wir bekommen hier einen kleinen Einblick in das Verhalten und die Gottesfurcht zweier Familien. Einmal die Familie von Elkana und einmal die Familie von Eli. Wir wollen uns zunächst den Eli mit seinen beiden Söhnen anschauen. Der erste Punkt heute Morgen, Eli und seine Söhne. Eli diente mit seinen Söhnen in Silo an der Stiftshütte, um dort die Opfer darzubringen. Und auch Elkana ging alljährlich hinauf nach Silo, um dort anzubeten und dem Herrn zu opfern. Von den Söhnen Elis heißt es in Vers 12, wie wir gerade gelesen haben, aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Das heißt, böse, nichtswürdige Leute. Sie kannten den Herrn nicht. Und dies ist schon mal eine denkbar ungünstige Voraussetzung, um diesen Dienst für den Herrn angemessen zu verrichten. Und es kam noch hinzu, dass sie ihre Bosheit auch nicht verheimlichten, sondern sie wurde vielen bekannt. Wenn man die Verse 13 bis 17 liest, dann werden uns hier fast schon Mafia-ähnliche Vorgehensweisen geschildert. Vers 13 und 14. Wenn jemand nach Silo kam, um ein Schlachtopfer darzubringen, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und brachte eine Gabel mit drei Zinken mit, um das gekochte Fleisch aus dem Topf oder Kessel oder Schüssel oder aus der Pfanne mit der Gabel herauszuziehen. Und alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm er für sich. Und das machten sie mit allen Israeliten so, die nach Silo kamen. Das heißt, sie brauchten sich überhaupt gar nicht um eigenes Fleisch zu kümmern, sondern bereicherten sich an dem Fleisch, was die anderen mitbrachten. Das, was als heiliges Opferfleisch gedacht war, wurde somit übelst missbraucht. Und das von Priestern. Diese Vorgehensweise war ganz anders als die, wie sie ursprünglich von Gott gedacht war. In 3. Mose 7, 28 bis 38 wird uns mitgeteilt, wie ein Friedensopfer dargebracht werden soll. Wer Gott dem Herrn opfern wollte, sollte eigenhändig die Feueropfer herzubringen. Das Fett samt der Brust soll er bringen. Der Priester soll das Fett auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Die Brust jedoch fällt Aaron und seinen Söhnen zu. In 5. Mose 18, Vers 3 heißt es, das soll aber das Recht der Priester sein, was ihnen von Seiten des Volkes zusteht, von Seiten derer, welche die Schlachtopfer opfern, es sei ein Rind oder Schaf. Man soll dem Priester die Vorderkeule, die Kinnbacken und den Magen geben. Also die Priester sollten durchaus ihren Anteil am Fleisch für sich bekommen, nur war dieser Anteil eben genau bestimmt. Man konnte nicht einfach mit der Gabel zum Beispiel in einen Topf stoßen und dann das Fleisch herausholen und das, was man mit der Gabel dann eben gerade erwischt hatte, gehörte einem. Elis Söhne gaben sich nicht mit dem zufrieden, was ihnen zustand, sie wollten mehr. Genauso missachteten sie die Anordnung, doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen zu lassen, bevor sie dann ihren Anteil an Fleisch bekämen. Wir können in den Versen 15 und 16 lesen, wie sie das Fleisch sogar unter Androhung von Gewalt von den Opfernden forderten. Zum einen mit einer Lüge. Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Eli sowas von seinen Söhnen nicht gefordert hatte. Also das Opfer konnte schon mal nicht in der angemessenen Art und Weise dargebracht werden. Zum anderen dann, wenn jemand dann zu ihnen sagte, man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, und dann kann er ja immer noch nehmen, was sein Herz begehrt, sprach der Priester zu ihm, du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. Also entweder du gibst mir das Fleisch oder ich hau dir eine drauf. Kein Wunder, dass die Leute die Opfergabe des Herrn verachteten. Eine solch wichtige Angelegenheit wurde durch die Söhne Elis ins Lächerliche gezogen. Vers 17 beschreibt es dann auch. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn. Sie waren schlicht und einfach gottlos. Eigentlich unvorstellbar. Wenn man nicht mal mehr den Söhnen eines Priesters vertrauen kann, wem denn dann? Sie haben jedenfalls Gottes Wort nicht ernst genommen. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, dass Sünde nicht zu unterschätzen ist. Und als ob dies nicht schon alles schlimm genug gewesen wäre, schliefen sie auch noch mit den Frauen, die vor dem Eingang der Stiftshütte ihren Dienst versahen. Gottlosigkeit und Hurerei, Viel schlimmer konnte es im Grunde genommen nicht mehr kommen. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Hat dem gottlosen Treiben denn niemand Einhalt geboten? Hat sein Vater von all dem nichts mitbekommen? Von Eli heißt es, dass er sehr alt war. Allerdings hörte er alles von dem, was seine Söhne an ganz Israel taten. Und er sprach dann auch mit seinen Söhnen. Vers 23 bis 25a. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dies? Denn ich höre von dem ganzen Volk ein böses Handeln. Euer böses Handeln. Nicht doch, meine Söhne. Denn das ist kein gutes Gerücht, das ich höre. Ihr bringt das Volk des Herrn dazu, dass es Sünde begeht. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn Fürsprecher sein? Der Tadel war durchaus richtig und angemessen. Er sagte ihnen, dass die Sache so offensichtlich war, um sie zu leugnen. Ihr Fehlverhalten war dem ganzen Volk bekannt geworden. Er zeigte ihnen die katastrophalen Auswirkungen ihrer Sünde. Sie hatten nicht nur selbst gesündigt, sondern auch Israel zur Sünde verführt. Und doch, Eli war viel zu nachsichtig mit ihnen. Es hört sich ein bisschen so an wie: Lasst das doch bitte bleiben, sonst wird das auch noch schlimme Folgen für euch haben. Vielleicht hätte Eli schon sehr viel früher auf den Tisch hauen sollen. In diesem Punkt ist Eli dann auch eher ein Vorbild für die Vertreter der Kuschelpädagogik in Deutschland, von denen es, glaube ich, ja mittlerweile einige gibt. Die Reaktion der beiden darauf fällt dann fast schon erwartungsgemäß aus. Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters. Neudeutsch ausgedrückt kann man vielleicht sagen: Lass den Alten mal labern. Dies ist jedoch eine äußerst ernste Angelegenheit. Am Ende des Verses 25 heißt es: Denn der Herr hatte beschlossen, sie zu töten. Sie fanden keinen Raum mehr zur Buße. Auch die letzte Warnung überhörten sie. Eli gibt in diesem Drama nicht die beste Figur ab. Und jetzt war er auch schon sehr alt. Als Samuel in Kapitel 3 dem Eli schließlich alle Worte des Herrn mitteilte, die er ihm offenbart hatte, reagierte Eli fast schon lethargisch. Kapitel 3, Vers 18. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach: Er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Der allmächtige Gott hatte den Samuel unter anderem wissen lassen, dass er Elis Haus auf ewig richten werde. Ja, dass die Schuld des Hauses Elis ewiglich nicht gesühnt werden soll. Also eine schreckliche Strafe. Doch Eli antwortet darauf eher resignierend, so wie Menschen, die sich ihrem Schicksal ergeben. Wenn Gott das sagt, dann ist das halt so. Da kann ich jetzt auch nichts mehr viel dran ändern. Die Bibel berichtet uns nichts darüber, dass Eli seine Schuld erkennt, aktiv wird und anfängt zu überlegen, wie er Gott doch noch umstimmen kann. Wie zum Beispiel Abraham in Sodom. Im ersten Kapitel wird uns berichtet, dass Hannah in Silo betete und ein Gelübde ablegte bezüglich ihres Wunsches nach einem Sohn. Als sie nun lange betete, beobachtete Eli, der auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels saß, ihren Mund. Hannah aber betete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich. Da dachte Eli allen Ernstes von ihr, dass sie betrunken sei, und sprach zu ihr: Gib deinen Wein von dir. Die Lage des Volkes Israel war offensichtlich so katastrophal, dass selbst der Priester Eli sich nicht vorstellen konnte, dass jemand noch ernstlich zu dem Gott Israels betete. Scheinbar hatte er so etwas noch nicht gesehen. Hoffentlich bekommen wir hier in Deutschland nicht auch solche Zustände. Manchmal hat man den Eindruck, es fehlt nicht mehr viel. Bevor der Herr sich Samuel geoffenbart hatte, kam bereits ein Mann Gottes, wohl ein Prophet, zu Eli. Er sprach zu ihm unter anderem Folgendes, Vers 29. Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung angeordnet habe, mit Füßen? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, sodass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Speisopfer meines Volkes Israel. Obwohl Eli sicherlich nicht die Vorgehensweise seiner Söhne angeordnet hat, weigerte er sich sehr wahrscheinlich nicht, das gebratene Fleisch zu essen, welches sie durch ihr schändliches Verhalten erlangten. Eli bestrafte ihre gottlose Respektlosigkeit nicht. So lautet der Vorwurf Gottes ihm gegenüber dann auch: Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Hier wollen wir uns auch die Frage stellen, ob wir unsere Familienangehörigen nicht mehr ehren als Gott oder unsere Vorbilder und Idole. In manchen Familien hat man den Eindruck, dass die Kinder selbst zum Gott erhoben werden. Ich weiß, ich habe den folgenden Vers schon häufiger gebracht, aber es ist, glaube ich, gut, wenn wir ihn trotzdem immer mal wieder hören. Lukas Evangelium Kapitel 14, die Verse 25 bis 27. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, also gemeint ist mit Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, also ich meine, zu Jesus kamen ja immer viele Menschen, weil sie interessiert an ihm waren oder auch neugierig. Und Jesus sprach zu der Volksmenge: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Hassen bedeutet hier so viel wie verschmähen bzw. zurückstellen um des Herrn willen. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Damit dürften eigentlich alle idealistischen Vorstellungen bezüglich des Christseins zu Ende sein. Wer Jesus wirklich nachfolgen will, der muss im Vorfeld wissen, dass es nicht einfach wird. Der muss Gottes Wort ernst nehmen. Im Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 41 und 42 und 44, sagt Jesus zu den Juden: Ich nehme nicht Ehre von den Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Wer versucht, beides unter einen Hut zu kriegen, der wird daran scheitern. Wir singen hier manchmal ja das Lied Soli Deo Gloria, allein dir sei Ehre. Doch wir müssen aufpassen, dass sich das mit der Ehre Gottes nicht nur auf den Sonntagvormittag von 10 bis 12 bezieht. Die Nachfolge Jesu fordert den ganzen Menschen. Bezüglich der Ehre Gottes kann ich euch nur ein schlechtes Vorbild sein, da ich immer wieder auch Personen und Dinge mehr ehre als ihn selbst. Und ich kann auch zur Erziehung eurer Kinder nicht allzu viele Tipps geben. Doch eines scheint mir klar zu sein: Je mehr euer aller Leben auf Jesus Christus ausgerichtet ist, desto besser ist es für alle Beteiligten. Mir ist jedoch auch klar, dass man Liebe zu Jesus nicht erzwingen kann. Sie muss einem selbst geschenkt werden. Ich glaube, Liebe und Geduld sind schon mal zwei wertvolle Merkmale einer vielversprechenden Erziehung. Allerdings nicht eine solche Geduld, die Eli hatte. Denn er hätte schon viel früher Klartext reden müssen, seine Söhne für ihre große Schuld bestrafen. Im Übrigen müssen wir nicht nur Personen, wenn es sein muss, Familienangehörige um Jesu Willen zurücksetzen, sondern auch unsere eigenen menschlichen Pläne, Vorstellungen, Träume und Begierden. Dies wird uns sicherlich das Ansehen einiger Menschen kosten. Doch was soll's? Jesus schenkt uns das wahre Leben. Salomo schreibt in den Sprüchen, Kapitel 22, Vers 15: Wenn ein Junge nur Dummheiten im Sinn hat, ist die neue Genfer Übersetzung. Die Schlachterübersetzung lautet: Torheit steckt dem Knaben im Herzen. Also wenn ich mir die Mädels in unserer Gemeinde oder im Kindergarten anschaue, würde ich das nicht nur auf Jungen begrenzen. Also wenn ein Junge nur Dummheiten im Sinn hat, treibt man sie ihm mit Stockhieben aus. Nun möchte ich niemanden unter uns ermutigen, heute Nachmittag den Stock aus dem Schrank zu holen. Mir geht es um den Ernst der Sache. Dass vor allem kleine Kinder eben nicht die süßen kleinen Engel sind, wie manche sie vielleicht sehen, sondern die Sünde wohnt auch in ihnen. Kinder benötigen eine konsequente Erziehung. Eine Erziehung, die Eli offensichtlich vernachlässigt hatte. Sprüche 22, Vers 6: Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. Oder auch: Erziehe den Knaben für den Weg, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Ich komme zum zweiten Punkt: Samuel und seine Eltern. Elkanah und Hannah gingen jedes Jahr hinauf zum Haus des Herrn, um dort ihr Opfer zu bringen. Wir können also davon ausgehen, dass sie fromme Leute gewesen sind. In ihrer Not wandte Hannah sich schließlich auch an den Herrn und betete und erbat sie von ihm einen Sohn. Hannah hatte ein persönliches Gebetsleben mit dem allmächtigen Gott. Gottes Wort schien ihr nicht egal zu sein. 1. Samuel 1, Vers 11 lesen wir, und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das heißt, Hannah wollte ihren Sohn lebenslang Gott weihen. Ihr größter Herzenswunsch war es, dass Gott ihr einen Sohn schenken würde. Doch bekäme sie wirklich einen Sohn geschenkt, dann würde sie ihn für den Gottesdienst ganz zur Verfügung stellen. So viel Freude hätte sie dann allerdings ja auch nicht an ihrem Sohn, weil sie ihn kaum sehen würde. In Sprüche 10, Vers 24 heißt es, was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen, den Wunsch der Gerechten aber wird er erfüllen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Das, was vor langer Zeit möglich war, kann auch heute geschehen. Und Gott, der Herr, erhörte tatsächlich ihr Gebet. Sie wurde schwanger. Und als sie einen Sohn zur Welt brachte, gab sie ihm den Namen Samuel, was bedeutet, von Gott erhört. Hannah sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Und dieser Zeitpunkt dürfte zur damaligen Zeit gewesen sein, als der Junge etwa 3 Jahre alt war. Und tatsächlich, sobald Hannah ihren Sohn entwöhnt hatte, brachte sie ihn in das Haus des Herrn in Silo. Eigenartig. Obwohl sie für die Geburt ihres Sohnes aus Herzensgrund gebetet hatte, gelitten, geweint, stellt sie ihn schon sehr früh, also Samuel war noch ganz jung, dem Herrn zur Verfügung. Gerade hatte sie sich erst so richtig an ihn gewöhnt, da musste sie ihm auch schon wieder hergeben. Es ging ihr so wie anderen Müttern, deren Geschichte uns in der Bibel geschildert wird, wo das Leben ihrer Söhne quasi vorgezeichnet war. Zum Beispiel der Mutter des Mose. Die Eltern des Mose wussten, wenn sie einen Sohn zur Geburt bekommen würden, dann wäre das eigentlich sein sicherer Tod. Denn der Pharao hatte beschlossen, die neugeborenen Söhne der Israeliten sollten in den Nil geworfen werden. Als dann der kleine Mose zur Welt kam, war den Eltern klar, dass sie ihn nicht lange bei sich behalten können. In die Freude der Geburt eines neuen Kindes mischt sich die Trauer und die Angst darüber, dieses Kind bald wieder abgeben zu müssen. Durch den klugen Ratschlag ihrer Tochter wird es der Mutter noch geschenkt, sich einige Zeit um ihren Sohn kümmern zu dürfen, doch schließlich wechselt er dann endgültig an den Hof des Pharao. Und obwohl Mose in einer heidnischen Umgebung aufwächst und groß wird, sicherlich begünstigt durch einige Annehmlichkeiten, geschieht es, dass er durch die souveräne Führung des allmächtigen Gottes schließlich zu einer der führenden Persönlichkeiten der ganzen Weltgeschichte überhaupt wird. Ein weiteres Beispiel ist Elisabeth, die Frau des Priesters Zacharias. Beide waren schon recht alt und Elisabeth war unfruchtbar. Da erschien ein Engel dem Zacharias und sprach zu ihm, Lukas 1, Vers 13. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Hebräisch Johannan, der Herr ist gnädig. Doch Zacharias und Elisabeth brauchen gar nicht erst anfangen zu überlegen, welche Schulbildung für Johannes wohl die beste wäre, wie es mit der Altersversorgung aussieht. Denn der Engel verkündet dem Zacharias darüber hinaus noch einige Einzelheiten aus der Zukunft. Das macht er in den Versen 15 bis 17. Denn er, Johannes, wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsam zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Johannes der Täufer wurde geboren, obwohl es nach menschlichem Ermessen unvorstellbar war. Doch nicht, um den Priesterdienst seines Vaters fortzusetzen, sondern um ein Leben ganz im Dienst für den Herrn zu führen. Welch ein Vorbild für einen hingebungsvollen Dienst. Johannes der Täufer starb schließlich mit Anfang 30 in einer Gefängniszelle, wo er enthauptet wurde. Und dann möchte ich noch Maria nennen, die völlig unvorbereitet, obwohl sie noch nicht mit einem Mann geschlafen hatte, schwanger wurde. Auch hier trat ein Engel zu ihr und sprach, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären würde. Und sie sollte ihm den Namen Jesus geben. Ebenfalls wird auch diesmal deutlich, dass Jesus nicht geboren würde, um seinen Meister als Zimmermann zu machen und ein Familienunternehmen aufzubauen, sondern um aller Welt zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist, der ein Leben im gehorsamen Dienst an Gott, seinem Vater, führt. Und in diesem Fall war es Simeon, der Maria noch etwas über ihren Sohn sagte. Das wird berichtet in Lukas 2, 34 und 35. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Maria verstand Jesus oftmals nicht und musste am Ende seines Lebens mit ansehen, wie ihr geliebter Sohn gekreuzigt wurde. Einschließlich Hannah habe ich jetzt 4 Beispiele dafür gebracht, wie Mütter unerwartet zu ihren Söhnen gekommen sind, die sie dann jedoch nicht nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen großziehen konnten. Hannah übergibt ihren Sohn Samuel schon recht früh an den Priester Eli. In meiner Heimatstadt in Essen, da gibt es im Stadtteil Rüttenscheid ein Schwimmzentrum, dem ein Internat angeschlossen ist. Da kommen junge Schwimmtalente teilweise schon sehr früh hin, ich glaube bereits mit 13 Jahren. Der Alltag dieser jungen Schwimmer sieht anders aus als der von vielen ihrer Schulkameraden. Die ersten Trainingseinheiten beginnen morgens bereits um 6 Uhr vor Schulbeginn. Dann kommt der Schulunterricht, Mittagessen, Hausaufgaben und am späten Nachmittag geht es dann wieder im Wasser weiter. Vermutlich werden alle das Ziel haben, einmal erfolgreiche Schwimmer zu sein. Und das werden sich wohl auch viele ihrer Eltern wünschen. Mein Kind wird einmal erfolgreich und ein Schwimmstar sein. Vielleicht sogar eine Medaille gewinnen. Die Kinder und Jugendlichen selbst besitzen gute Trainingsmöglichkeiten und werden umfassend betreut und erhalten eine gute Schulbildung. Sie müssen einiges entbehren und sehen ihre Eltern nur selten. Allerdings hat solch ein Schwiminternat sicherlich auch einige Vorzüge. Man trainiert mit den Besten, ist sportlich fit, lernt Disziplin, kommt in der Schule gut voran und ist vor allen Dingen auch auf ein Ziel ausgerichtet. Und die Zeit für Dummheiten ist ebenfalls stark eingeschränkt. Die Plätze in solchen Internaten sind immer recht begehrt, weil Eltern dort für ihre Kinder zu Recht eine optimale Förderung erwarten. Und wer weiß, wenn Annabelle in 8 Jahren sonntags nicht mehr zur Gemeinde kommt, dann wisst ihr, ich habe sie in Essen-Rüttenscheid angemeldet. Wahrscheinlich gibt es so etwas auch für Musik oder Ähnliches, ich weiß es nicht. Doch möglicherweise wäre es eine gute Sache, wenn Eltern die Gelegenheit hätten, ihre Kinder frühzeitig auf ein christliches Internat zu schicken, raus aus dem Umfeld der Familie, mit dem Ziel, dass die Kinder dort umfassend für ihren künftigen christlichen Dienst vorbereitet würden. Die Kinder näher zu Jesus zu bringen, im Glauben zu stärken. Hanna und Elkanah, die Eltern von Samuel, nahmen Gottes Wort ernst. Hanna wollte kein Gelübde ablegen und es dann doch nicht erfüllen. Also ging sie in das Haus des Herrn nach Silo und brachte den Knaben zu Eli. Sie erinnerte Eli daran, dass sie die Frau war, die hier gebetet hatte. Sie hatte um einen Sohn gebeten und ihre Bitte wurde vom Herrn erhört. So heißt es in Kapitel 1, Vers 28, darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Also wörtlich, stelle ich ihn auch dem Herrn zur Verfügung. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Nun, nach dem, was wir bereits von Eli wissen, können wir sicherlich fragen, ob das so eine gute Idee war, den Samuel ausgerechnet zu Eli zu bringen. Doch Eli war durchaus ein Mann, der ebenfalls Gottes Wort ernst nahm. Gott war ihm nicht egal. Er war allerdings zu inkonsequent, zu nachlässig. Für Samuel jedoch in etwa so, als würde er bei seinem Großvater aufwachsen. Also ließen Elkanah und Hannah ihren kleinen Jungen bei Eli zurück, damit er dort bereits frühzeitig lernte, Gott zu dienen. Man kann diesen Satz aus Vers 28, darum übergebe ich ihn auch dem Herrn, ebenfalls übersetzen mit, leihe ich ihn auch dem Herrn. Ich weiß nicht, wer von euch Matthew Henry kennt. Matthew Henry lebte von 1662 bis 1714 und ist vor allem durch seinen weltweit benutzten Bibelkommentar bekannt. Ein Ausspruch von Matthew Henry lautet, ein heiliges himmlisches Leben, gelebt im Dienst für Gott und in der Gemeinschaft mit ihm, ist das schönste und angenehmste Leben, das man auf dieser Welt führen kann. Mich hatte immer mal wieder interessiert, ob Henry wohl auch Kindertäufer war. Eine Anmerkung von ihm zu eben diesem Vers 28 gibt, glaube ich, die Antwort darauf. Doch dies nur am Rande. Henry schreibt hierzu, deshalb kann man von allem, was wir Gott geben, sagen, dass wir es vom Herrn geliehen haben. Eben Vers 28. Er schreibt weiter, wenn wir unsere Kinder Gott bei der Taufe weihen, dann wollen wir daran denken, dass sie ihm durch sein unumschränktes Recht schon vorher gehörten und dass sie zu unserer Stärkung und Ermutigung aber dennoch uns gehören. Eine interessante Anmerkung, die es wert ist, glaube ich, noch einmal intensiver darüber nachzudenken. Samuel blieb also bei Eli. Seine Mutter machte ihm ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit. Hin und wieder sah sie also ihren Sohn und konnte beobachten, wie er heranwuchs und sich entwickelte. Kapitel 2, Vers 26 heißt es, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Samuel diente dort. Er wird dem Eli ein wertvoller Begleiter gewesen sein, der ja nun immer schwächer wurde. Kapitel 3 lehrt uns, dass Samuel anfing, auf das Wort des lebendigen Gottes zu hören. Und wunderbar ist hier die herrliche Führung Gottes zu erkennen. Während das Wort des Herrn zu jener Zeit selten war, Offenbarungen waren überhaupt nicht mehr verbreitet, wohl auch wegen der Söhne von Elis Söhnen, denke ich mal, erweckt Gott sich einen kleinen Knaben, der in absehbarer Zeit das Wort Gottes wieder bekannt machen würde. Ist das nicht großartig? Nun müssen wir uns heute Morgen jedoch noch die Frage stellen, was opfern wir denn dem Herrn Jesus? Unsere Zeit, unser Geld oder vielleicht doch unsere Kinder? Paulus schreibt an die Römer hierzu Folgendes, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oder andere Übersetzung, euer folgerichtiger Gottesdienst. Wenn du die Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben erfahren hast, unter anderem sein Erbarmen über deine Sünde, dann stelle dich ihm ganz zur Verfügung, mit allen Gaben, die er dir geschenkt hat. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Führe ein heiliges Leben, das Gott gefällt. Bringe ihm ein wohlgefälliges Opfer dar, dich selbst. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst bedeutet nicht nur, einmal die Woche für anderthalb Stunden in den Gemeindegottesdienst zu gehen, sondern eben, wie es das Wort schon sagt, ein Dienst für Gott. Ich komme jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt, der deutlich kürzer ist als die vorigen. Der dritte Punkt lautet der tägliche Kampf. Wenn wir uns nun die behandelten Personen anschauen, wie möchten wir am ehesten sein? Wie Samuel oder Elkana oder vielleicht doch wie Eli? Also hoffentlich nicht wie die Söhne Elis. Oder möglicherweise sogar wie Johannes der Täufer? Doch Vorsicht, so einfach ist das nicht. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es nicht die Absicht von Petrus war, Jesus zu verleugnen. Er wollte ihm treu sein. Und doch ist Petrus bereits im Garten Gethsemane eingeschlafen. Da sprach Jesus zu ihm und den beiden anderen Jüngern, die ebenfalls schliefen, Matthäus 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vielleicht kennst du das. Du nimmst dir vor, Jesus nachzufolgen, ihn beim nächsten Mal zu bekennen, regelmäßiger Stelle Zeit zu halten, und dann ist es doch wieder schief gegangen. Paulus hat diese Problematik für den wiedergeborenen Christen im Brief an die Galater aufgegriffen, und dort zwar in Kapitel 5. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung, die Verse 16 bis 18. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wörtlich der Begierde des Fleisches. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wir können also nicht einfach das umsetzen, was wir wollen. Manchmal fällt es uns auch schwer, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Soll ich dies tun oder lieber das? Es herrscht in uns ein Streit zwischen unserem natürlichen Menschen und dem Geist Gottes, der uns nicht wirklich zur Ruhe kommen lässt. Ob wir dies nun wahrhaben wollen oder nicht, die Bibel sagt es. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe mich einmal bekehrt, seitdem funktioniert mein Christsein wie am Schnürchen. Du bist als Christ in eine tägliche Auseinandersetzung gestellt. Und die Forderung von Paulus an uns lautet, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Die alte menschliche Natur, unsere Begierde, streitet gegen den Willen Gottes. Unsere menschliche Natur ist nun mal leider nicht gut, die automatisch das tun will, was Gott auch will. Wir sind Sünder und kommen bereits als Sünder zur Welt. Wir wollen alles Mögliche tun und auch haben, nur eben nicht das Wort Gottes. Und je mehr du die persönliche Beziehung zu deinem Heiland und das Gebet vernachlässigst, desto stärker meldet sich deine menschliche Natur zu Wort. Bei Elis Söhnen war dies völlig zum Erliegen gekommen, wenn es überhaupt jemals da gewesen ist. Samuel durfte in diese direkte Beziehung zu Gott ganz neu hineinwachsen. Petrus konnte sein Vorhaben nicht in die Tat umsetzen, sein Fleisch war zu schwach. Es konnte nicht gelingen. Wer in der Nachfolge Jesu auf seine eigenen Fähigkeiten bauen will, wird scheitern. Jesus musste den Weg zum Kreuz alleine gehen. Nur er konnte ein wirkliches Opfer für Sünden darbringen, welches für alle Zeiten vor Gott gelten würde. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, dass es gut für sie sei, dass er zum Vater gehen würde. Denn dann könnte er ihnen den Heiligen Geist senden, den Tröster und Beistand, der sie alles lehren würde. Wir brauchen den Heiligen Geist, um in rechter Weise beten zu können und zum Verständnis seines Wortes. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Führst du diesen täglichen geistlichen Kampf? Falls ja, dann gilt auch für dich, was Paulus den Römern geschrieben hat, Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Und ich denke auch den Geist der Töchter, indem wir rufen, Aber Vater. Amen. Wir wollen jetzt das nächste Lied gemeinsam singen aus dem Ringbuch, die Nummer 41, In Christus ist mein ganzer Halt.